Danke, Cyril. Ja, wir sind in einer neuen Predigtreihe. Habe ich jetzt den Flyer gerade nicht hier? Okay, sind draußen. Wir sehen ihn am Schluss dann noch bei den Mitteilungen. Es geht eigentlich um die ganze Weltgeschichte aus der Sicht der Bibel. Wir haben ja hier die Deko auch hier, die Weltkugel. Dort sieht sie noch sehr perfekt aus. Die ähnelt schon eher so, wie es heute aussieht. Ist gar nicht so schlecht, die Symbolik. Genau. Wenn wir die biblische Geschichte, die genannt Heilsgeschichte, anschauen, so gibt es in der Bibel zuerst zwei Kapitel, 1. Mose 1 und 2. Da ist die vollkommene Schöpfung beschrieben, ohne jegliche Probleme, keine Korruption, niemand tat etwas Böses. Es war einfach schön, war einfach wunderbar. Und ganz am Schluss, leider ist das jetzt etwas abgeschnitten, Offenbarung 21 und 22, die allerletzten Kapitel, die letzten zwei Kapitel in der Bibel, die beschreiben dann wieder so einen Zustand, wo einfach alles gut ist. Die ersten zwei und die letzten zwei. Ja, und dazwischen, das werden wir dann in den nächsten Sonntagen betrachten, so ein paar Symbolbilder, was da in der Bibel alles steht. Wir sind da gespannt, was da alles noch herauskommt. Das ist Gottes Geschichte mit der Menschheit. Und nun schauen wir, wie es anfängt. Die ersten Worte in der Bibel am Anfang oder im Anfang, je nach Übersetzung, schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Das ist noch lustig, das heißt in Hebräisch Tohu Wabohu. Das kennen wir, ein Tohu Wabohu. Das heißt wüst und leer, also eine unorganisierte Masse. Und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern, wörtlich. Ja, und dann redet Gott in diese Situation hinein. Gott hat offenbar die Welt geschaffen, ganz am Anfang schon. Da war schon der Himmel bezeichnet auf der einen Seite ja der Ort, wo Gott wohnt. Das, was wir mit unseren Augen sowieso nicht sehen, es ist nicht der blaue Himmel gemeint, sondern die Wohnung Gottes in der Bibel. Gott ist da mit seinem Engelheer. Das wird ja auch beschrieben in der Bibel. Das ist ja fantastisch. Die Propheten, die können manchmal so einen Vorhangspalt in diese Sphäre sehen und beschreiben dann das mit eindrücklichen Bildern, die wir fast nicht verstehen, weil wir noch nicht solches Ähnliches gesehen haben. Und da ist eine faszinierende Welt. Ich denke, Gott war es nicht langweilig. Er war ja von Anfang an zusammen mit seinem Sohn. Und auch der Geist Gottes wird da schon beschrieben. Also ich glaube, es war Gott nicht langweilig, sondern Gott hat auch nicht aus einer Laune heraus etwas gemacht, sondern einfach seine große Kreativität. Und nun wollen wir einfach die 7 Schöpfungstage, so wie sie beschrieben sind, uns anhören und sehen. Ich habe etwas gefunden auf YouTube. So ein kurzes Film, wo die einfach die ersten Verse von der Schöpfung beschrieben sind, mit Bildern untermalt. Das hier sind die 7 Schöpfungstage mit der Übersicht, was da geschaffen wurde. Licht, das Wasser, also das Firmament geschaffen, dann Erde und Land geteilt, dann unser Sonnensystem, unsere Gestirne, dann Fische und Vögel. Dann all die Landtiere und der Mensch und am 7. Tag dann Gottes Ruhe. Das ist die Übersicht und den schauen wir es mal an.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern und der Scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach,
es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man es trocken sieht.
Und es geschah so. Und Gott nannte das trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach,
es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, Samen und fruchtbare Bäume, die an jeder nach seiner Art Früchte tragen, und denen er sah ist.
Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, Samen, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die der Früchte tragen, in denen ihr Samen ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, es ist gut. Da war aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach,
es werden Lichter an der Feste des Himmels, die der Scheiben Tag und Nacht, und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde.
Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten, und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach,
es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels.
Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach,
seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer. Und die Vögel sollen sich mehren auf Erden.
Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach,
die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art. Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art.
Und es geschah so. Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war.
Und Gott sprach, lasset uns Menschen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer, und über die Vögel unter dem Himmel, und über das Vieh, und über alle Tiere des Feldes, und über alles Gewürm, das auf Erden schafft.
Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bilde Gottes schuf er, und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen,
seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriegt.
Und Gott sprach,
sehet dann, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zu Nahrung.
Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht habe, und siehe, es war so. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden von ihm Himmel und Erde mit ihrem ganzen Leben. Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tag allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete
Soweit der Schöpfungstext. Die Tonqualität war leider nicht so gut. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem einigermaßen verstanden. Genau. Die Kreativität kommt hier so zum Ausdruck. Es steht im Psalm 104, so lustig, Vers 26 wird das Meer beschrieben. Und dort steht, dass Gott auch die großen Tiere, das Ungeheuer Leviathan gemacht hat, um damit zu spielen. Also Gott irgendwie kreativ, auch spielerisch. Ja, und Gott hat den Menschen gemacht. Habt ihr gemerkt, Gott hat den Menschen am gleichen Tag gemacht wie das Rindvieh und das Gewürm. Also rein biologisch gesehen sind wir ja ein Säugetier, das ist bekannt. Und wir sind genial geschaffen. Ich möchte noch ein ganz kurzes Video zeigen, einfach dass noch einmal auf einer anderen Seite das Geniale der Schöpfung etwas zum Ausdruck bringt.
Innerhalb von 3 Wochen geschieht, verborgen hinter der schützenden Eischale, ein kleines Wunder. Schon nach wenigen Tagen durchziehen erste Blutgefäße das Ei. Bald werden die Augen als dunkle Flecken sichtbar. Einige Tage später bilden sich die Gliedmaßen. Wie ein Astronaut hat der Embryo alles mit, was er zum Leben braucht. Seine Raumkapsel ist das kleine Wunder Ei. Nach 21 Tagen trennt ihn nur noch eine letzte große Anstrengung von seinem Leben. Das Ausschlüpfen. Mit dem sogenannten Eizahn am Schnabel wird dabei das erste Loch in die Freiheit gepickt. In langen Pausen erholt sich das Küken von der Anstrengung. Der unbändige Wille zum Leben mobilisiert die letzten Kraftreserven. Bis nach einigen Stunden ein völlig erschöpftes, feuchtes, kleines Etwas zum ersten Mal das Licht der Welt erblickt und sich nach kurzer Zeit bereits neugierig auf die Socken macht.
Das ist so eindrücklich, wie das einfach entsteht. Gell, das ist ja alles Zufall, nicht wahr? So ganz zufällig. Ich kann das nicht glauben, so dumm bin ich, Entschuldigung. Das kann nicht einfach aus Zufall. Das muss alles von einem wunderbaren Erfinder so geplant sein, dass das so leben kann. Ja, Gott, ich glaube, Gott hat es wunderbar gemacht. Und nun steht vom Mensch, der Mensch ist ja das eigentlich die Krönung der Schöpfung. Und es steht, Gott schuf den Menschen. Und es steht im Kapitel 2 sogar wie, das sehen wir nachher noch. Gott schuf den Menschen. Ja, es macht schon etwas aus, ob du ein Produkt des Zufalls bist oder ob du sagen kannst, ich bin von Gott gewollt. Wenn es damals schon etwas bessere Verhütungsmittel gegeben hätte, gäbe es mich nicht. Ich war ein Unfall. Aber Gott hat es offenbar gewollt. Ist doch gut, oder? Es macht etwas aus, dass du sagen kannst, ich bin von Gott geschaffen, ich bin von Gott kreiert. Er hat mich gewollt, er hat gewollt, dass ich lebe. Er hat gewollt, ja, dass ich da bin. Wir müssen noch etwas warten. Der Beamer hat wieder etwas warm bekommen. Da müssen wir ein Problem lösen. Musst warten. Die Lüftung läuft noch. Sobald sie abgestellt hat, kann man ihn wieder starten. Genau. Ja, was ist denn der Mensch aus Gottes Sicht? Aus Gottes Sicht ist er Ebenbild. Gottes Ebenbild. Und Gott hat offenbar ein Wesen geschaffen, das ihm entspricht, ähnliche geniale Fähigkeiten hat wie er, schöpferische Fähigkeiten, er kann denken, er kann planen und was ganz speziell ist, der Mensch hat einen Geist. Das steht vom Tierreich nicht, die Tiere haben viele Eigenschaften auch, die wir haben, auch Gefühle, auch sogar Kommunikation, vieles, aber den Geist als das ganz besondere Merkmal. Gott ist Geist und der Mensch hat einen Geist. Und das ist das ganz Spezielle. Danke, Ivan. Und deshalb sind wir auf Beziehung zu Gott hin geschaffen. Gott hat uns geschaffen, weil er ein Gegenüber wollte, das mit ihm kommunizieren kann. Und wir sehen in jeder menschlichen Kultur, sie mag noch so primitiv scheinen, jede menschliche Kultur hat irgendwie eine Ahnung von Übersinnlichem. Irgendetwas. Oder auch, dass es nach dem Tod nicht einfach fertig ist, weitergeht. Die Grabmäler mit den Gaben für das nächste Leben. Also der Mensch hat in sich, jede Kultur, ihr könnt schauen, wo ihr wollt, der Mensch hat in sich diese Ahnung. Dieses Gespür, das haben die Tiere nicht. Das macht uns eben anders. Das unterscheidet uns. Der Mensch, nur der Mensch, der in der Beziehung zu seinem Schöpfer lebt, kann eigentlich die Bestimmung leben, die wir haben. Wenn ein Mensch seinen Schöpfer nicht sucht, es steht im Psalm, suche deinen Schöpfer in der Jugend, sind wir aufgefordert. Der Mensch, der die Beziehung zu seinem Schöpfer sucht, der kann das Menschsein so ausschöpfen und leben, wie es Gott ursprünglich gewollt hat. Es steht in Römer 1, ich glaube, das habe ich da auch drauf, kann es schon wieder lesen, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Hier wird der Zustand des Menschen und vielen Menschen bezeichnet. Wir wüssten eigentlich relativ viel von Gott, aber viele interessieren sich einfach nicht für ihn, ignorieren ihn. Und das ist unsere größte Schuld eigentlich. Wenn Gott uns gemacht hat, dann hat er eine Bestimmung für uns. Eine Bestimmung, dass wir mit ihm in Kontakt kommen. Ja, wem gehört denn mein Leben? Ja, mein Leben gehört mir. Oder heute wird gesagt, mein Bauch gehört mir. Vor allem wegen Zusammenhang, nicht wegen wie dick er ist oder wie dünn, sondern mit der Schwangerschaft, mit dem Beendigung der Schwangerschaft, mit dem Schwangerschaftsabbruch. Ja, das ist die Frage, wenn wir tatsächlich ein Produkt der Evolution sind, einfach zufällig entstanden, ja, dann ist der Mensch eigentlich das höchste Organ. Wir Menschen können sagen, was gilt und was nicht gilt. Das ist ja in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur ganz stark wird das gelehrt. Der Mensch ist das Maß aller Dinge und der Mensch sagt, wo es lang geht. Aber Gott sagt uns etwas anderes. Er ist immer noch der Herr und wir Menschen können nur, indem dass wir ihn suchen, seine Pläne für uns suchen, wirklich so das Menschsein leben, wie es eben ist. Ja, es ist so. Wenn Gott unser Herr ist, wenn Gott uns geschaffen hat, dann können nicht wir bestimmen, wer da auf die Welt kommt und wer nicht. Also den Anfang des Lebens, das können wir sowieso nicht so bestimmen. Gut, ich bin nicht gegen Kaiserschnitt, wenn das sein muss, oder dass man den Geburtstermin plant. Aber ihr seht, wir haben so viele Möglichkeiten, dass uns das oft auch überfordert. Und am Ende des Lebens ist es noch schlimmer. Wann ist dein Leben noch lebenswert und wann nicht mehr? Und im Dritten Reich war es sogar mit den Behinderten, das war dann auch lebensunwertes Leben und wurde dann einfach so vernichtet. Ja, wenn der Mensch bestimmt. Im Dritten Reich war ja die Lehre von der Evolution, das war ganz zu oberst. Und der Mensch, die arische Rasse, das sind die Höchsten und die bestimmen. Das war ja so ungefähr der philosophische Überbau. Und aus dem heraus sind dann all diese Lektionen gekommen. Ja, wenn wir Menschen die Kompetenz haben, zu bestimmen, wer ist wertvoller und wer weniger, dann ist das die Konsequenz. Aber wenn tatsächlich Gott uns geschaffen hat, dann sieht das doch ziemlich anders aus. Gott hat uns Regeln gegeben, unter anderem in den 10 Geboten. Und wer mit Gott lebt, der merkt auch, dass das eigentlich das ist, was unser Leben auch wirklich reich macht. Wenn wir weiterlesen in Kapitel 2, da sehen wir, dass der Mensch eigentlich in der Schöpfung im Zentrum steht. In Kapitel 1 wird die Schöpfung einfach so beschrieben, die 7 Tage. Und im Kapitel 2 kommt alles eigentlich aus der Sicht des Menschen. Da steht, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und hier, etwas später steht noch das Ziel, damit er, der Mensch, den Garten bebaue und bewahre. Hier sehen wir, der Mensch ist aus Erde gemacht, Homo sapiens, aus Humus. Und das ist chemisch gesehen überhaupt nicht dumm. Alle chemischen Elemente, die im Boden drin sind, die sind auch in uns drin. Einfach etwas anders angeordnet und sieht etwas anders aus als eine Handvoll Humus. Aber wenn wir sterben, der Mensch ist wunderbar kompostierbar und wird wieder Humus. Ja, heute ist das Problem mit all den Gelenken und den künstlichen Zähnen und dem Herzschrittmacher und all den Chemie, die wir geschluckt haben, da verwest der Mensch ja kaum mehr. Aber grundsätzlich, so wie der Mensch geschaffen ist, ist er Erde. So wie es hier in der Bibel steht. Ist sehr schlicht, vieles im Schöpfungsbericht ist sehr schlicht, eigentlich fast kindlich ausgedrückt. Aber nichts von dem ist dumm. Es ist nur schlicht ausgedrückt, verständlich. Für jede Kultur. Gott hat uns eine Verantwortung gegeben. Die Aufgabe des Menschen, den Garten, dieses wunderbare Paradies zu gestalten und zu formen. Gott hat auch dem Menschen den Auftrag gegeben, den Tieren Namen zu geben. Was ist das? Das ist nichts anderes als Forschung. Der Mensch soll beobachten, ja, was macht ein Tier? Ah, da springt ein Tier durchs Heu, das ist ein Heugumper. Ja, das ist doch, die meisten Tiere haben ja den Namen, weil man sie beobachtet hat, wie sie etwas Spezielles. Das ist eigentlich Forschung. Gott hat dem Menschen Planung, Forschung schon gegeben. Übrigens, das haben wir ja gestern auch gemacht. Ich lasse das mal so laufen hier. Das Paradies gestalten. Unser Gebäude, da ist ja für uns auch ein kleines Paradies. Und es sah nicht mehr ganz paradiesisch aus. Gestern Morgen und heute Morgen sieht schon wieder viel paradiesischer aus. Ich lasse das einfach so laufen. Ja, wir haben in uns drin die Sehnsucht, dass alles schön ist. Ja gut, bei den Teenies ist es manchmal etwas anders, wenn man ihr Zimmer anschaut. Aber es ist in ihrer Sicht ja auch schön, gell? Nur einfach vielleicht nicht immer von den Eltern aus gesehen. Das geht ja sehr auseinander. Was ist jetzt schön? Aber grundsätzlich haben wir eine riesen Sehnsucht nach Harmonie, nach Perfektion. Eigentlich haben wir eine Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Das Paradies wurde da wunderbar beschrieben in dem Text, der Garten, den Gott da angelegt hat, mit den zwei Flüssen und wirklich wunderschön beschrieben, ein herrliches Paradies. Und es ist spannend, das ist in uns Menschen drin, wir wollen das Paradies wieder verwirklichen. Verschiedene Bewegungen wollten das, der Kommunismus und verschiedene Bewegungen wollten wieder das Paradies verwirklichen und der Mensch will es selber verwirklichen. Das ist das Problem. Wir wollen selber das Paradies schaffen, aber das werden wir nicht schaffen. Und wenn wir jetzt in die Bibel schauen, dann sehen wir ganz am Schluss der Bibel, in den letzten zwei Kapiteln, und es wird aber schon beschrieben, Anfangsoffenbarung. Es steht hier, wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, und das ist nun der Blick auf das Ziel, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Also es wird wieder ein Paradies geben, das steht klar. Jesus hat auch gesagt zu dem Mann, der rechts von ihm am Kreuz hing, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Auch das steht hier in Lukas 23. Also, ein Paradies ist von der Bibel her ganz klar wieder versprochen, aber nicht eines, das wir selber schaffen, sondern eines, das Gott wieder neu schaffen will. Ja, Gott machte ein perfektes Paradies. Muss ich mal schauen. Genau. Ist ein längerer Text hier. Hier steht, was der Mensch alles machte, dass er den Tieren Namen gab und dass er aber kein Wesen fand, das zu ihm passte. Und dann schafft Gott aus der Rippe des Mannes die Frau. Auch das ist sehr schlicht formuliert, aber dumm ist es nicht, weil es ist rein vom Klonen her heute vorstellbar, dass man eine Stammzelle aus diesem Bereich nimmt, das Y-Chromosom herausnimmt, das X-Chromosom verdoppelt und aus einem Mann eine Frau machen kann. Es ist noch nicht verwirklicht, aber denkbar. In der heutigen Genforschung denkbar. Umgekehrt würde es nicht gehen. Aber das würde gehen. Spannend. Auch wieder sehr schlicht formuliert. Wir können fast schmunzeln, aber absolut nicht dumm, was hier in der Bibel steht. Gott hat den Menschen die Tiere gegeben und eben den Auftrag zu forschen. Es ist ja ganz spannend, wenn wir die heutige Gesellschaft anschauen. Im Tessin habe ich in einem Geschäft, Margrit war da etwas Souvenirs einkaufen und ich habe die Karten angeschaut und eine war ganz heiß. Dort stand darauf, wir mussten unsere Kinder weggeben. Die Katze war allergisch. Das ist etwas ein Spiegel, ein überzogener Spiegel für unsere Gesellschaft. Der Mensch ist wenig beziehungsfähig zu Menschen, deshalb werden die Tiere vermenschlicht. Ich habe nichts dagegen, als wenn jemand ein Haustier hat, aber ihr wisst, von was ich rede. Das ist, wenn es eben Partnerersatz ist, aber letztendlich, Gott will, dass wir Menschen Gemeinschaft haben. Das ist eigentlich ursprünglich sein Wille. Das möchte er. Mann, Gott schafft die Menschen als Mann und Frau. Das steht hier. In den Chromosomen von jedem Haar, das wissen die Forensiker, wenn es um Verbrechen geht, wenn man ein Haar findet, kann man herausfinden, ist es ein Mann oder eine Frau. Oder sonst sogar Speichel. Ja, man kann es herausfinden, weil es ist festgelegt. Gott schuf die Menschen als Mann und Frau. Natürlich wissen wir, dass im ganzen Genmaterial vieles nicht mehr so ist, wie es am Anfang war. Die vielen Genveränderungen, Krankheiten, diese Mutationen, die es gegeben hat. Und es gibt ja auch Menschen mit XXY-Chromosom. Das sind Dinge, die im Lauf der Zeit einfach in den Genen nicht mehr so sind, wie sie ursprünglich einmal waren. Deshalb, diese etwas verschrumpfte Erde dort, also es ist schon so, dass längst nicht mehr alles so paradiesisch ist, wie es einmal war. Heute wird ja viel diskutiert über das dritte Geschlecht und das ist eine ganz starke Bewegung, die da läuft, auch sehr vieles unheimlich problematisch. Letztlich ist es Gottes Wille, dass Menschen Gemeinschaft haben und grundsätzlich ist es Gottes Weg, dass Mann und Frau sich finden. Und in der ganzen Gegensätzlichkeit, die sich auch anzieht, einander ergänzen. Und wenn wir das im Schöpfungsbericht betrachten, ist das ja wirklich wunderbar. Am Schluss heißt es, sie beide waren nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Oder wenn es vorher steht, wie der Mann da ruft, das ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie hebräisch Isha nennen. Ja, diese Begeisterung. Und ja, es entspricht der Sehnsucht des Menschen in der ganzen Schlagerwelt immer wieder. Das ist untödlich. Diese Gemeinschaft ein Leben lang. Heute Nachmittag werden ja viele eingeladen sein bei der goldenen Hochzeit von Bruno und Julia. Wunderbar, wenn Menschen goldene Hochzeit feiern, weil sie es geschafft haben, 50 Jahre lang zusammen zu leben, zu bleiben. Eigentlich, das ist das, was Gott ursprünglich wollte. Aber gell, an vielen Ehen wird deutlich, dass wir nicht mehr im Paradies leben. Das ist auch klar. Viele Menschen sind resigniert. Man will die Ehe von Mann und Frau als einzige Institution aufheben. Es ist ja spannend, auch die ganze Bewegung der Gender-Bewegung, die das Ganze aufheben will, und eben ein drittes Geschlecht einführen will, ein neutrales, und die Unterschiede aufheben, egal, Gemeinschaft kann sein, Mann mit Mann, Frau mit Frau, egal. Spannend ist, dass das auch ein Ausdruck einer Sehnsucht ist. Schaut mal, was hier in der Bibel steht. Jesus hat das selber gesagt. Nach der Auferstehung heiraten die Menschen nicht mehr, sondern sind wie die Engel im Himmel. Es ist noch an einer anderen Stelle etwas ausführlicher beschrieben. Spannend ist das, was die Genderbewegung macht, also will, verwirklichen will, diese Gegensätze aufheben, das wird Gott einmal machen. In der Auferstehung, wenn wir gestorben sind und zu neuem Leben auferstehen, dann werden wir einen neuen Leib haben, offenbar nicht mehr männlich-weiblich. Das wird eine ganz andere Gemeinschaft sein. Da hat Gott etwas Neues vor. Genderbewegung will das jetzt selber verwirklichen. Die wissen gar nicht, dass sie etwas Göttliches verwirklichen wollen. Aber es ist nicht für die heutige Zeit. Für uns ist es ganz wichtig, wenn wir noch einmal das anschauen, Anfang und Ende, das Paradies, das war und das Paradies, das sein wird, und dazwischen leben wir in einem riesigen Spannungsfeld. Und wir können unser Leben gestalten. Ja, ich denke, wir haben die Möglichkeit, unser Leben so zu gestalten, dass es Gott entspricht. Wenn wir seine Spielregeln beachten und wenn wir eine Beziehung haben und leben zu diesem Jesus. Am Anfang waren die Menschen ja direkt mit Gott im Kontakt. Wir lesen in der Schöpfungsgeschichte, dass sie direkt mit Gott reden konnten. Der spazierte durch den Garten. Für uns unvorstellbar. Jetzt können wir das nicht mehr. Aber Gott ist entgegengekommen, ist Mensch geworden in Jesus, ist uns entgegengekommen. Und weil er Mensch geworden ist, können wir mit Jesus direkt einen Draht zu Gott finden. Er hat auch unsere Sünde, die uns von Gott trennte, am Kreuz weggenommen. Deshalb haben wir wieder, im Neuen Testament, haben wir wieder die Chance, so einen direkten, nicht mit den Ohren hörbaren, aber doch einen direkten Herzensdraht zu Gott zu finden und zu leben. Und aus dieser Kraft heraus haben wir auch wirklich die Möglichkeit, friedlich zu leben. Wir haben die Möglichkeit, einander auch in der Ehe immer wieder zu vergeben, einander mit Gottes Augen zu sehen, anzuschauen, wenn Fehler passiert sind, zu vergeben und weiterzumachen. Wir erleben zum Teil so fast Paradies. Wenn ich denke, in unserem Haus, wo wir mit unseren Vermietern zusammenwohnen, es ist fast kitschig, so schön. Wir haben es einfach wunderbar schön, es ist möglich. Wir haben noch nie Streit gehabt. Manchmal andere Meinungen, aber noch nie einander irgendwie schlechte Worte nachgesagt. Ich glaube, es ist möglich, dass wir im Frieden leben können. Auch hier in der Gemeinschaft der christlichen Gemeinde, ja, wir sind ja alles nur Menschen, gell? Und wenn die anderen nicht so wären, dann wäre alles viel einfacher, das weiß ich schon. Aber es ist eben doch möglich, hier in Frieden, motiviert von Gottes Liebe, zusammen zu leben. Es ist möglich, es muss möglich sein, weil es Gott geschaffen hat. Aber warum ist es so schwer? Das werden wir nächsten Sonntag betrachten. Nächsten Sonntag geht es dann um die große Katastrophe und um das Ganze, eigentlich um die Ursache, warum kann nicht Friede sein auf dieser Welt? Es könnte. Und es gibt Modelle, die zeigen, dass es möglich ist. Aber soweit nächsten Sonntag. Schließen wir mal ab für heute. Ja, Vater, wir danken dir, dass du diese Welt so geschaffen hast. Wunderbar. Mit so viel Fantasie. Wenn wir die Tiere gesehen haben, diese Fische und all das, was du gemacht hast, wie die Vögel da in ihrem Balztanz sich bewegen, das ist so lustig. Du hast das so fantasievoll gemacht. Und du hast uns die Fähigkeit gegeben, zu lieben, aufeinander zugehen. Du hast uns auch die Fähigkeit gegeben, einander zu verstehen. Und du hast uns den Geist, deinen Geist gegeben, damit wir das verwirklichen können. Danke, hast du uns alles gegeben, dass es doch möglich ist, dass wir wie eine Insel des Friedens leben können. Aber wir können es nur in der Verbindung zu dir, weil unser Herz oft ganz anders ist. Du kennst unser Herz, du weißt um alles. Danke für die Gemeinschaft mit dir und untereinander, die du so geschaffen hast. Amen.